dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter platform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM, willkommen zur Plattform. Heute um 16 Uhr auf der 102,6 Radio Free FM. Die Plattform in dieser Woche geht es heute an diesem Tage um Münzen. Es geht mit den Münzfreunden Ulm, Neu-Ulm e.V. um alles, was in dem Zusammenhang mit dem Hobby zu tun hat. Und bei mir sind im Studio von den Münzfreunden Ulm, Neu-Ulm, die beiden Vorsitzenden. Das sind einmal der Jörg Frohnmüller und der Heinrich Wickert. Frohnmüller, Herr Wickert, herzlich willkommen hier bei uns in der Plattform.
Herzlichen Dank, vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass Sie da sind. Nebenbei, mein Name ist Michael Trost an der Moderation. Und wir sprechen also eine Stunde heute über die Münzfreunde. Ich würde sagen, wie wir es immer handhaben, Herr Wickert, Herr Frohnmüller, wir machen eine kurze Vorstellrunde, damit die Hörer auch wissen, wer Sie sind. Nicht jeder hat Sie wahrscheinlich schon mal im Radio sprechen. Und nein, für Sie beides ist Premiere, haben wir vorher schon gelernt. Also erzählen Sie in Kürze einfach den Hörern, wer Sie sind, was Sie machen. Vielleicht auch, wie Sie dazugekommen sind, wie Sie also zum Hobby Münzen sammeln und einfach die Befähigung dazu, alles zu beurteilen, auf Messen zu gehen und, wie Sie dazugekommen sind. Und dann sehen wir schon, was den Verein angeht. Aber erst mal kurz das zu Ihnen, das Relevante. Wer möchte anfangen von Ihnen?
Ja, fange ich gerne an. Mein Name ist Jörg Frohnmüller. Ich bin der erste Vorsitzende von Münzfreunden Ulm Neu-Ulm e.V. Ich bin schon als kleines Kind praktisch mit 5, 6 Jahren meine ersten Münzen von der Großmutter geschenkt bekommen. Habe mich dann, wie damals üblich, vom Taschengeld die deutschen Münzen zuerst gewidmet. Geschichtsinteressiert natürlich gewesen. Und dann hat man über die Kindheit mit ganz kleinen Stücken gebrauchten Umlaufmünzen geschenkt, natürlich zu jedem Geburtstag von Oma, Opa, Papa, Mama angefangen. Und es hat sich dann halt weiterentwickelt. Das Interesse daran ist nie verloren gegangen. Später kamen dann auch noch natürlich an Aspekte hinzu, Anlagemünzen, Edelmetalle. Ja, da haben sich die solche Präferenzen etwas geändert und die Sammelgebiete ausgeweitet. Und so bin ich eigentlich dabei geblieben die letzten Jahre und jetzt seit ein paar Jahren auch der Vorsitzende vom Verein.
Wenn man dann Münzen sammelt und über die Zeit wahrscheinlich auch das eine oder andere zusammenbekommt, muss man wahrscheinlich auch Raum dafür schaffen, ne? Also
ja, natürlich, es kommt ja drauf an. Also Edelmetalle lagert man meistens nicht zu Hause, sondern im Bankschließfach natürlich. Okay, aber alles andere Münzen, Kleinmünzen, Kursmünzen, ja, das kann man dann je nachdem, nimmt Münzen sehr wenig Raum eigentlich ein. Ja, wenn man wertvollere Stücke dann sammelt oder es kommt sehr aufs Themengebiet natürlich an. Also man muss das mal unterscheiden zwischen Medaillen und Münzen. Da können wir vielleicht nachher drüber sprechen, was das ist. Dann kann man was ein Edelmetall zu unedlen Kursmünzen. Es gibt sehr vielfältige Ausprägungen. Ja. Jeder hat sein eigenes Fachgebiet, das kommt individuell legbar ist. Und man muss sich am Anfang Gedanken drüber machen. Ne. Man rutscht mehr oder weniger meistens rein, sage ich mal. Es fängt immer klein an. Ältere Sammler mit 40, 50 Jahren gehen dann eher auf spezielle Gebiete, Interesse halber, Geschichtsinteresse meistens dahinter steckend und sammeln dann ganz kleine Talergebiete, Städte nur oder hochwertige Goldmünzen nur. Ja. Aber wenn man als Kind, jetzt auch die Jugendlichen kommen meistens mit Euro-Münzen, 2 Euro Gedenkausgaben rein oder 5 Euro, 10 Euro Münzen, ja, und dann fängt man damit langsam an und steigert dann eben irgendwann, verlagert man das Interesse. Aber die meisten bleiben eigentlich dabei im Sammlerbereich und vielleicht noch im Teilbereich als Altersvorsorge, Anlage, Wertanlage, wenn man dann in Edelmetallen ist, kommt dann noch hinzu. Ja, das hat man halt auch immer noch dabei, aber als Sammelgebiet hat jeder so. Gibt es im Verein bestimmt 50 verschiedene Interessen von jedem Mitglied, noch ein spezielleres. Ne? Nur die großen Gebiete sind zusammen.
Sprechen wir gleich noch drüber.
Ja. Wickert. Mein Name ist Heinrich Wickert. Ich bin zweiter Vorsitzender im Münzverein. Zum Sammeln bin ich gekommen über meinen Vater, der schon fleißig Münzen gesammelt hat. Und schon von Jugend an war ich mit auf Münzbörsen und fand es irgendwann ganz spannend. Und so hat sich das halt immer mehr weiterentwickelt, bis es heute jetzt als zweiter Vorstand hier geendet hat. Ja, was kann ich da noch groß dazu sagen? Ich kann nur zustimmen, was der Jörg Frohnmüller hier sagt. dass das Sammeln so unterschiedlich ist wie die Menschen. Und jeder so sammeln kann und darf, wie er will. Und auch in unserem Münzverein ist tatsächlich, jeder hat irgendwas anderes zum Sammeln. Mhm. Und das macht es eigentlich auch spannend. Die Vielfalt, auch die Langfristigkeit, die da herrscht. Wir haben ja viele Mitglieder, die auch schon Jahrzehnte lang dabei sind. Und schlussendlich auch einen Wert am Ende repräsentiert zu einer Sammlung. Und ja, vom Lagern her ist es natürlich so, auch Münzen tut man sich leichter zu lagern, weil sie sind halt klein und rund. Wenn man, sagen wir mal, Gemälde sammelt oder Möbel, tut man sich da mit Sicherheit wesentlich schwerer, seine Werte irgendwo auf einem kompakten Raum zu unterzubringen.
Ja. Sie haben schon gesagt, ganz unterschiedliche, sagen wir auch Geschichten, jeder ein oder andere Sammler wahrscheinlich hat oder wer und wie sie dazugekommen ist. Also ganz viele verschiedene Menschen mit auch wahrscheinlich unterschiedlichen Interessen dann in diesem Gebiete. So mal jetzt die Frage, Ihr Verein existiert, habe ich gelesen, seit 56 Jahren, ist also auch schon ein älterer Verein, also im Sinne von, es gibt ihn schon eine ganze Weile. Und wie viele Menschen sind denn bei Ihnen im Verein? Also wie viele Mitglieder zählen Sie aktuell?
Wir haben aktuell 54 aktive Mitglieder noch. Ja, seit 66 Jahren, wenn ich nicht überrechnet habe, glaube ich, sind wir jetzt. Seit 1957
57.
1957 gegründet, damals als Ulmer Münzfreunde e.V. Aha. Wir haben das jetzt vor 4 Jahren geändert, ist die Satzung geändert worden, ausgeweitet dann. Haben noch 54 aktive Mitglieder, auch Familienbeiträge und Studententarif jetzt eingeführt. Haben jetzt die letzten 3 Jahre auch insgesamt 4 neue Mitglieder gewonnen, die dann hauptsächlich aus vom Anlagebereich, sag ich mal, Goldmünzen, Silbermünzen, eher in den Bereich angefangen haben, auch vor 1-2 Jahren und dann eben jetzt Mitgliedschaft beantragt haben, weil sie einfach sagen, das ist, man hat nirgendwo mein Treffen unverbindlich, wenn man sich einfach unterhält, erhält man meistens mehr Informationen und bessere als in irgendwelchen Internetforen. Da gibt es natürlich die Informationen, man kann sich vorinformieren, aber bei Münzen ersetzt halt nichts das praktische Wissen und auch mal die Kommunikation mit anderen Sammlern, weil die Grundprobleme sind, wie Sie schon sagen, ein Platzproblem ist nur eine Problemstellung, was man vielleicht am Anfang hat, welches Sammelgebiet sucht man aus, die Kommunikation, das direkte Reden mit den Menschen selber und Sammlern ist natürlich viel wichtiger. Ja, auch bezüglich der Echtheit von Münzen kann man sich austauschen. Und bei uns im Münzverein, wir haben es mal ausgerechnet, sind halt über 900 Jahre Münzwissen allein vorhanden. Ja,
das ist schon erheblich.
Oder? Genau. Und wenn dort niemand helfen kann, sage ich mal, dann kann es bestimmt das Internet auch nicht.
Ja. Ja, also auf jeden Fall ein großer, relativ dann doch großer oder ja mittelgroßer Verein. Also auf jeden Fall viele Menschen, die sich doch für Münzen interessieren, wie mir scheint. Die Frage, also Ulm, Neu-Ulm, es gibt also keine Trennung im Sinne von Laden, Baden-Württemberg und Bayern. Es ist ein Verein, der, glaube ich, tagt und sitzt in Neu-Ulm, also da treffen sie zusammen, aber originär aus Ulm irgendwie stammt, aber ist eigentlich irrelevant. Also da hat die Donau keine Bewandtnis.
Nein, wir sind ein Verein, der ist für alle offen, ob es Bayer oder Württemberger ist. Ja. Oh, es kann auch ein Preuße sein.
Da. Naja, manchmal ist das bei irgendwelchen anderen Gruppenvereinen dann irgendwo relevant in Bezug auf irgendwelche Bestimmungen oder sowas. Aber bei Münzen ist das nicht notwendig. Da gibt es keine Differenzierung oder irgendwas.
Münze ist Münze. Wir haben keine Differenzierung bisher gemacht. Wir machen es auch nicht. Wir haben sogar Mitglieder jetzt aus der Nähe von Reutlingen, die neuesten Mitglieder gewonnen. Muss man einfach sagen, bei uns gibt es keine Arbeitseinsätze. Es gibt ein Treffen im Monat, wo man sich austauscht, immer montags, das kann man mal sagen, 19 Uhr, den ersten Montag im Monat in der Gaststätte Gutholz. Da ist unser außer im August unser ganz normales Monatstreffen. Dann haben wir noch ein Grillfest im Sommer immer, wo wir veranstalten gemeinsam. Und ansonsten die 2 Münzbörsen im Jahr. Also es gibt weder Arbeitseinsätze, wo wir machen, es ist kein klassischer Vergleich mit Sportvereinen oder anderen Vereinen, weil jeder ja sein Sammeln nachgeht und eben nur den Kontakt dann zu anderen Sammlern sich austauscht. Und ich denke mal, das reicht auch einmal im Monat. Ist bisher ausreichend. Dazu kommen dann noch Fachvorträge, wenn wir es wieder planen können. Da werden Vortragsabende gestaltet, über spezielle Themengebiete dann meistens. Das ist jetzt Corona-bedingt natürlich die letzten Jahre ausgefallen. Oh ja.
Wie ist dann von der Altersstruktur bei Ihnen? Also wir hatten im Vorgespräch schon mal gesprochen, dass wahrscheinlich jüngere Leute heute nicht mehr ganz so den Bezug zu den Münzen haben, auch unter Umständen gar nicht mehr so kennen. Heute sind ja, was Bezahlung angeht, gibt es ja entsprechend die Karten, hinter die Kreditkarten, Scheckkarten und alles. Und natürlich noch die softwaremäßig Bezahlung, Apps und was alles so gibt. Also die Fragestellung, wie schaut denn das bei Ihnen mit der Altersstruktur aus? Gibt es jüngere Leute auch oder sind überwiegend dann ja Menschen etwas im fortgeschrittenen Alter, die Münzen noch sammeln und dabei sind? Wie schaut das bei Ihnen aus?
Also da muss man ja ganz ehrlich sein, wir haben natürlich eine etwas überalterte Struktur noch, aber die letzten 4 Mitglieder haben wir jetzt mit Mitte 30 bis Mitte 40 gewinnen können. Mhm. Das heißt, es gibt noch natürlich auch ältere Mitglieder. Unser ältestes Mitglied ist jetzt 95.
Oh,
ja. Ja, also ist natürlich, kommt nicht mehr jeden Monat zum Treffen natürlich, aber ist auch noch so ganz am Telefon ganz fit und will es auch auf dem Stand gehalten werden. Aber die jüngeren Mitglieder sind natürlich mehr über die Anlage, Münzform, Anlage, Altersvorsorge reingekommen und interessieren sich dort sehr stark dafür, wie man es halt alles richtig macht, sagen wir, ganzen Fragestellen, zu welchem Zweck, wie sammelt man Aufbewahrung, das Ganze drumherum eben kennenlernen. Aus Sammlerhänden, Sammlerkreisen erfährt man das halt relativ schnell und besser als sonst irgendwo. Aber wir sind jetzt liegen irgendwo im Altersdurchschnitt 54, sag ich mal.
Ja.
Waren wir letztes Mal. Das ist natürlich auch so. Wir wollen natürlich auch jüngere Mitglieder haben, weil mit Münzsammeln kann man nie genug früh anfangen. Wer früh anfängt, hat dann später irgendwann mal natürlich auch mehr Münzen im Normalfall, dadurch einen höheren Wert.
Ja. Wie ist es dann grundsätzlich? Ist das eine eher Männer-Hobby oder Leidenschaft, die Münzen, oder sammeln auch Frauen? Also Sie sind jetzt zwei Herren, die hier da sind und die Vorstände dann auch besetzen. Wie ist es bei Ihnen mit Frauen und Mädchen vielleicht dann im Verein?
Das gibt, haben wir überhaupt nicht
mehr. Also wir haben natürlich schon Frauen, aber keine, also ja, keine Mitgliedschaft, Aktiven. Keine Aktiven im Moment. Es gibt schon Anfragen von Frauen. Also wenn man auf die Börsen komischerweise schaut, na, als Aussteller, sind, gibt es Münzhändlerinnen schon einige. Ja, es gibt auch Münzausstellerinnen. Gerade im Euromünzenbereich haben wir einige. Jetzt von der Mitgliedschaft, ich weiß nicht, ob das nicht so begehrt ist vielleicht, oder dass die Alter oder Anlage, Altersvorsorge, Werte halt Goldmünzen, Kauf meistens durch Männer gemacht werden. Wir freuen uns über jedes Mitglied, egal ob männlich, weiblich, divers. Ne?
Aber generell ist es tatsächlich eine sehr männlich, männerdominierte Sammelgebiet.
Kann es sein, dass ohnehin das Sammeln mehr eine männliche Leidenschaft ist und Frauen eher was schneller wegwerfen, nicht so versammeln sind, mehr so pragmatisch denken? Oder? Weil also ich glaube, wenn ich nicht ganz falsch denke, aber Briefmarken werden auch mehr von Männern gesammelt und so, Autos werden mehr von Männern gesammelt. Ich glaube, so das Sammeln ist auch ein bisschen so eher, oder liege ich da jetzt total falsch mit der anderen?
Wissenschaftlich bestimmt nicht ausgewertet jetzt, aber ja. Ich würde mal jetzt sagen, Sammeln und Jagen, ja, vielleicht ist es noch so ein Urtrieb. Aber klassisch ist, also bei uns im Münzbereich ist halt früher auch, zum Münzen sammeln braucht man Geld und früher ist halt der Mann meistens Haushalt. Vielleicht ist es aus daher Grund, ich glaube, es hebt sich aber auch immer mehr auf. Ne? Also es gibt auch schon, es kommt halt darauf an, wie man es auch in der Familie erlebt. Ne? Also wir haben jetzt auch Neffen und Nichten, die fangen an mit Kursmünzsätzen zu sammeln. Vielleicht ist dann in 20 Jahren dreht sich alles komplett um. Ja, man weiß es ja nicht. Also bei uns, wir sind auf jeden Fall für alle offen. Wir fordern jetzt auch gerade Jugendarbeit noch, dass wir auf den Messen mal erklären, was auf den Euromünzen vorhanden ist, was wir alles, also welche geschichtlichen Hintergründe dahinter sind. Ja, sind eigentlich schon bemüht, dass man es jetzt erklärt den Leuten und Kindern auch, dass mehr Leute dazukommen, egal welches Geschlecht.
Aus Erfahrung weiß ich auch, dass viele Münzsammler schon damit zufrieden sind, wenn ihre Frauen das Sammeln tolerieren. Mhm. Und ich habe schon erlebt, dass Leute sagen, ich darf meiner Frau gar nicht sagen, wie viel die Münze gekostet hat. Dann hängt nämlich der Haussegen schief. Also da kann schon ganz schön Stress entstehen durch die unterschiedlichen Geschlechter und die unterschiedlichen Sammeltriebe. Und bei Frauen kann sich das vielleicht eher auf Handtaschen oder Schuhe beziehen und bei Männern auf Münzen und Briefmarken oder sonst Autos. Ja, da gibt's halt immer eine Diskrepanz zwischen den Geschlechtern. Und ich weiß nicht, ob das in Zukunft nivelliert werden kann. Das ist nicht nur in unserer Macht, das rauszufinden. Wir müssen uns halt mit den Tatsachen abfinden, dass wir halt Männer dominiert sind als Münzsammler.
Ja, also wir wollen nichts verallgemeinern. Zumindest bei Ihnen im Verein kann man das einfach so als dann doch gegeben irgendwo feststellen. Und ja, vielleicht entwickeln sich die Dinge ja über die Jahre dann auch noch. Bevor wir zur ersten Musik kommen, würde ich vorschlagen, wir sagen mal ganz kurz Ihre Webseite, Ihre URL, wo man, wenn man denn gerade Lust und Zeit hat und ein bisschen nebenbei im Internet surfen möchte, wo man denn Ihre Website findet. Dann können die Hörer ein klein bisschen mehr gucken.
Selbstverständlich. Uns findet man unter www.münzfreunde.eu. Also nicht .de, sondern EU. Das ist unsere Domain. Und da ist eigentlich auch relativ aktuell gehalten. So wie geht wird also betreut, da findet man kurz der Chronik von uns, die Vorstandschaft dargestellt, den freien Zweck, auch die Beitragssatzung ist alles eingestellt, ja, und unsere Termine natürlich, ja, Mitgliedertreffen, Adressen und unsere zwei Messeveranstaltungen, die wir im Jahr durchführen, in der Ratio Farm Arena in Neu-Ulm.
Schön, wir spielen Musik und hören dann, sprechen dann weiter. Lady John mit Light and Music hören wir uns an und dann geht's weiter in knapp drei Minuten. Die Plattform Radio Free FM heute Nachmittag mit den Münzfreunden Ulm, Neu-Ulm, in den beiden Vorständen Jörg Frohnmüller und Heinrich Wickert. Wir haben gerade über den Verein gesprochen, wir haben gerade schon ein bisschen einfach gesprochen, wie es damit aussieht, Sammelleidenschaft in der heutigen Zeit, und haben gesagt, also der Verein hat zum Zwecke, sich in Bezug auf das auszutauschen, zu informieren, was im Falle der Fälle eine Münze, die man dann vielleicht bringt, dann auch wert ist, was da dahinter steckt. Wir wollen ein bisschen mal in die Geschichte, glaube ich, der Münzen einsteigen. Da, Herr Wickert, habe ich Sie richtig verstanden? Sie sprechen ein bisschen über, sag mal, thematisch Münzen, seit wann, wie, was, wo und alles, was da eigentlich historisch damit zu tun hat.
Ja, also von der Geschichte her kann man mal ansetzen, dass die ersten Münzen wohl so circa 650 bis 600 vor Christus hergestellt wurden in Lydien, in Kleinasien. Und zwar in Elektron, das ist so eine Gold-Silber-Legierung. Und dann hat sich das halt durchgesetzt als Zahlungsmittel, Münzen, bis zur heutigen Zeit. Und das sind halt jetzt quasi 2600 Jahre Münzgeschichte, die es gibt und die man sammeln kann. Und das fängt an bei den alten Griechen, dann geht es über die Römer, Mittelalter, Neuzeit. Wobei Münzsammeln heißt Neuzeit nach Mittelalter, also irgendwie ab 1500 fängt bei uns die Neuzeit an. Was beim Antiquitätenhändler antik ist, ist bei uns schon modern. Und da kann man natürlich unheimlich weit sammeln. Also es gibt, wie soll man sagen, man kann es ja natürlich im Radio nicht zeigen, aber wenn man mal ein römisches Kaiserporträt, ein Nero, ein Claudius, ein Caligula in der Hand hat, eine echte Münze aus der Zeit, das kann man, ein normaler Sammler kann sich nichts anderes leisten. Du kannst dir keine Marmorskulptur vom Nero leisten, oder, weil sowas steht im Museum. Aber eine Münze mit seinem Porträt kann man sich leisten. Mhm. Oder Alexander den Großen oder Karl den Großen. Alles ist, die begegnen uns ständig auf den Münzen. Mhm. Und man kann auch, egal ob es Napoleon ist oder selbst der letzte deutsche Kaiser ist auf Münzen drauf. Ja. Das ist alles ganz gar kein Problem.
Man könnte vielleicht sagen, wenn ich dazu fragen darf, viele Persönlichkeiten in der Historik kennt man wahrscheinlich sogar nur von Münzen. Also historisch gesehen keine Fotos, das gab es nicht. Sonstige Abbildungen wüsste ich nicht, aber Münzen, die gab es als Tauschmittel. Und dann hat man eben den entsprechenden Emperor, den Kaiser, König oder was auch immer dann einfach auf die Münzen gebannt, oder?
Ja, es
so allein, jetzt, es hat Gemälde noch gegeben, ja?
Ja, es gibt also von den römischen Kaisern, die haben in 500 Jahren rund 180 römische Kaiser gebraucht.
Oh ja.
Und davon ist von vielen fast nichts bekannt, außer Münzen.
Mhm. Ja.
Es gibt natürlich die römischen Geschichtsschreiber, die überliefert sind, zum Teil ja nur in Fragmenten, die dann auch mal irgendwo einen Kaiser erwähnen. Aber es gibt wirklich einige Kaiser, die nur auf Münzen existieren.
Das heißt, man hat, genau wie ich sagte, nur das Abbild oder ein bisschen einen
optischen
Eindruck oder gar den Namen, weil man die Münzen gefunden hat. Könnte es sein, dass es vielleicht sogar dann irgendwie Größen der Historie gibt, die man gar nicht kennt, weil man die Münzen nicht mehr hat oder nicht mehr kennt? Oder umgekehrt, man gräbt mal irgendwann zufällig welche aus und erfährt, da gab es noch Persönlichkeiten, die man so gar nicht in den Geschichtsbüchern bisher verzeichnet hat.
Das ist natürlich eine Sache von der Wahrscheinlichkeit. Man hat ja die römischen Geschichtsschreibungen relativ gut erforscht und auch die Kaiser Vita sind, sagen wir mal, lückenlos bis dato. Was halt passieren kann, ist tatsächlich, wenn ich in irgendeiner entfernten Provinz irgendwo mal die Schaufel in die Erde stecke und ein paar Münzen ausbuddle, dass dann plötzlich irgendein Usurpator aus irgendeiner Ecke, die bis dato nicht bekannt war, auftauchen könnte. Das ist möglich. Also so gab es mal vor, ja, das ist ungefähr 30 Jahre her, da kam ein römischer Kaisername auf den Markt als Münze und alle haben gesagt, wer ist denn das? Der ist Proculus aus dem 3. Jahrhundert.
Proculus,
ja, Proculus. Mit C.
Oh ja.
Und dann haben die natürlich alle gesagt, oh, das könnte ja nicht echt sein, das Stück, vielleicht ist es irgendeine Fantasie aus dem 19. Jahrhundert. Man hat ja auch später noch Kaiser erfunden, um sie an Sammler zu verkaufen. Mhm. Und dann haben wir das untersucht und das Stück hat sich als echt erwiesen. Vor allem dadurch, es gab einen riesengroßen Münzfund aus Südfrankreich. Da war auch ein Stück drin, das angezweifelt wurde. Und es war stempelgleich mit dem. Und die zwei Funde hatten nichts miteinander zu tun. Mhm. Und so konnte man beide Stücke verifizieren und dadurch den Kaiser für existent erklären.
Mhm. Oh ja, ja. Interessant. Das heißt, in späteren Zeiten hat man dann die Persönlichkeit noch auf Briefmarken gebannt, aber ursprünglich mal nur auf Münzen. Also Briefmarken weiß man ja auch, wenn man irgendwie sammelt, da gibt es dann aus den Jahrzehnten auch in Deutschland, was weiß ich, die Kanzlers oder Bundespräsidenten oder Persönlichkeiten oder in England natürlich die Queen über Jahrzehnte. Also das waren so lange Zeit dann A, die Sammelobjekte, B, die Abbildungs, wie soll man sagen, Verzeichnisse von Größen der Zeitgeschichte.
Ja, die meisten Größen der Zeitgeschichte hatten ja sogar ein Interesse daran. In der Antike war das Porträt des Kaisers Propaganda. Mhm. Jeder sollte wissen, wie der Kaiser aussieht. Mhm. Und im Mittelalter war das etwas rudimentär mit der Kunst. Aber auch da, seinen Namen auf die Münze draufzusetzen als Privileg, auch als Einnahmequelle natürlich, war natürlich ganz wichtig. Mhm. Und dadurch gibt es natürlich von allen Herrschern Münzen. Und im Prinzip muss man sogar sagen, je wichtiger ein Kaiser war, je mehr Kriege er geführt hat, weil Kriege kosten Geld, desto mehr Münzen gibt es von denen auch.
Mhm. Ja, in der Zeit, muss man auch dazu sagen, war wahrscheinlich noch alles Geld eben wirklich als Blechstück oder eben als Münze. Das heißt, wenn man bezahlt hat in vor 1000 Jahren, dann gab es noch nicht die Banküberweisung, das Bankkonto. Also gab es vor diesen Jahren oder früher in der Geschichte, würde ich sagen, im Leben oder in der Wahrnehmung mehr Bedeutung oder mehr Münzen und mehr Bedeutung auch der Münze. Also wenn ich Münzen hatte, dann war ich entweder reich oder wenn ich keine hatte, dann arm. Aber heute ist ja so, ich kann unter Umständen keine Münzen haben, trotzdem Geld auf dem Bankkonto, weil es virtuell ist quasi. Also Münzen von daher.
Das muss man ja nicht mal so weit zurückgehen. Ja. Also
ja.
Auch in Deutschland wurden vor 130, 140 Jahren noch jeden Tag ausgezahlt, also wie heute Tagelöhner sagt man. Aber es gab ja keine Bankkontenführung. Ja. Das wurde erst mit dem Kaiserreich bekannt. Also es gab vorher natürlich schon welche, aber die richtige normale Bevölkerung hatte natürlich kein Konto und kein Konstrukt drum, um einmal im Monat bezahlt zu werden. Ne? Wir sind Deutschland ist eines der Länder, wo die höchsten Inflationsraten und längste hatten, 1923 mit so viel Währung, wie nicht mal Somalia in Afrika bei der größten Inflationswelle hatten. Ne? Wir hatten tausende verschiedene kleinere Ausgaben von Notgeld. Das ist auch ein Sammelgebiet, wobei das mehr Banknoten dann betrifft. Aber auch diese Sammler sind bei uns natürlich herzlich willkommen.
Ja,
dann gibt es noch Münzgeld. Man muss halt nur entscheiden, Herrscher gibt es auch in allen Strukturen. Und es gab auch nicht nur Münzen, muss man sagen, sondern es wurden auch Medaillen ausgegeben, ja, jederzeit. Eine Medaille kennt ja jeder vielleicht vom Schützenverein. Ja, man hat Sieger geworden im Schützenfest, dann kriegt man eine Medaille verliehen. Es gibt Orden, sowas Ähnliches dann eben als Medaille verliehen. Das ist auch praktisch, die können auch aus Edelmetall sein, Silber, Gold, wobei die meistens eher aus Unedelmetallen sind, schön verziert. Das ist halt auch ein Unterschied zu Münzen, aber es gibt auch Medaillensammler, können auch verschiedene Herrscher oder Jubiläen drauf sein. Also das Themengebiet ist wirklich sehr vielfältig. Bei Herrschersammeln gibt es auch, man darf es nicht verwechseln, nur zwischen wirklich antiken, echten Münzen. Unser Heinrich gerade drüber geredet hat, wo dann wirklich die historischen Stücke sind und Nachprägungen. Ja, es gibt Fälschungen und es gibt auch Nachprägungen. Das sind alles feine Unterscheidungen, aber die im Wert natürlich sich deutlich unterscheiden.
Wenn ich jetzt das, was wir auch gerade gesprochen haben, dass die Münze im Prinzip in früheren Zeiten eine ganz andere Bedeutung hatte und auch mehr da war, könnte man sagen, dass dann eben auch mehr geprägt wurden, mehr Unterschiede da waren. Das heißt, das Sammler heute, wenn man jetzt mal heute, sagen wir alle in Anführungszeichen, Neuerscheinungen katalogisieren und angucken möchte, weniger da wäre als dann vielleicht vor 100 oder vor 1000 Jahren, wo die Münze einfach in diesen, wie schon gesagt, anderen Stellenwert hatte. Also sprich, wären heute überhaupt noch in der vergleichbaren Anzahl und Unterschiedlichkeit Münzen und vergleichbare Gegenstände geprägt, veröffentlicht, geteilt oder gar nicht mehr, weil man es nicht braucht und dann nur als Sammlerwert irgendwo noch
vielleicht? Ja, überraschenderweise hat sich die Münzprägung inflationiert. Und zwar nicht als Gebrauchsgegenstand, sondern als tatsächlich reine Sammler, sogenannte Sammlereditionen. Da wird jedes Land prägt irgendwelche Sammler-Sonderprägungen, Gedenkprägungen, um sie den Leuten für viel Geld anzuverkaufen und damit Geschäft zu machen. Das ist ja ein Geschäftsmodell. Und ich weiß, ich habe mal gelesen in einem Interview oder in einem Bericht, dass in die Münze Kanada eine Beschwerde bekam von einem Sammler. Und dieser Sammler hat sich beschwert bei der Münze Kanada, wenn er alle Neuausgaben seines Landes in einem Jahr kaufen würde, würde es den $150,000 kosten. Ja, und das, ob die nicht da, sagen wir mal, ein bisschen weniger prägen können. Und die haben lapidar gesagt, er muss sie ja nicht kaufen.
Mhm. Ja, das heißt, heute ist es aus anderen, ja eben aus dem Erwägung, es gibt hier Menschen, die Geld haben, die was gerne auch investieren, das in Anlage, also als Anlage vielleicht auch nutzen. Also eine etwas andere Verwendung überwiegend von Münzen, nicht mehr als Zahlungsmittel, nicht mehr als Tausch- und Bankkonto quasi, sondern als Sammlerobjekte mit einer hohen Beliebtheit. Und man sieht ja nebenbei auch immer wieder Werbung für irgendwie Sondereditionen, auch von Euros, die dann irgendwo mal für eine gewisse Zeit auf den Markt kommen und dann irgendwo eine bestimmte Persönlichkeit drauf ist. Da gibt's ja auch hin und wieder Sondervarianten, also von wirklichen Zahlungsmitteln auch. Ja,
das kommt drauf, hier muss man unterscheiden. Es kommt also ganz drauf an, was man betrachtet und um was man redet. Mhm. Gerade bei modernen, sagen wir jetzt, Ausgaben sind es Medaillen, die von einer privaten Firma rausgegeben werden, die dann damit werben, günstig zu sein. Meistens nennen wir mal keine Namen, aber meistens sind es eben nicht, wenn man den Edelmetallanteil berechnet. Ja, man muss natürlich überall einen gewissen Aufpreis, Aufgeld bezahlen für die Prägung, für den Vertrieb. Ja, es muss ja auch hergestellt werden, versendet werden. Der Künstler braucht auch sein Geld oder die Firma. Das ist alles in Ordnung, aber zwischen 2 und 1500% ist halt ein gewaltiger Unterschied. Ja.
Oh ja.
Und es gibt, was Sie gerade gesagt haben, zur Anlage, es gibt als Kunstobjekt, wenn sich das natürlich jemand bewusst kaufen möchte, weil er ein gewisses Porträt oder ein gewisses Themengebiet sich aneignen will und weitersammeln will, ist das eine Seite. Wenn man es natürlich als alles nur kauft, als Wertanlage, dann muss man es anders betrachten. Ne? Mhm. Dafür gibt es ja auch sogenannte Anlagemünzen in Silber und Gold. Die sind dafür dann für diesen Zweck wahrscheinlich besser geeignet. Können aber auch historische Münzen sein, also originale historische Münzen sind nicht so weit entfernt, das kommt halt drauf an. Wie Sie schon gesagt haben, früher war das Geld reines Zahlungsmittel, es gibt auch Auflagen Silber und Gold, die 100 Millionen Mal geprägt worden sind. Und die haben heute noch nach 100 bis 150 Jahren, sage ich mal so im groben Sinne, ein kleines Aufgeld oder ein vergleichbares und sind für die Dauer wahrscheinlich wesentlich besser geeignet als solche Editionen, wie Sie gerade gesagt haben. Mhm. Ohne diese schlecht zu machen, es kommt halt immer auf den Zweck drauf an. Wenn derjenige das unbedingt will, weil er unbedingt das Motiv haben möchte, dann ist es vollkommen in Ordnung. Mhm. Das kann man sammeln, aber man muss sich halt bewusst sein, dass man bei Firmen im Internet gerade meistens oder im Teleshopping, Fernsehen vielleicht ein bisschen mehr bezahlen muss. Und das bisschen bezieht sich, wie gesagt, die Preisspanne liegt da sehr breit, zwischen 2 und 1500% ist sehr viel Geld.
Mhm. Ja, wir sprechen gleich weiter auch über die Fragestellung. Ich meine, wir heute einen Euro irgendwas haben, der ist ja nicht aus Silber, sondern irgendwo aus Messing oder irgendwas legiert höchstens. Also der Wert der Einzelnen ist da gar nicht so toll. Aber viele Fragen und Themen, die wir noch gleich nach der Pause auch ansprechen können und wollen. Erstmal spielen wir Musik und spielen The Girl is Crying in Her Latte mit Sparks, den Sparks aktueller Titel. dann also einfach dranbleiben und wir sind gleich wieder da.
Radio FFM, die Plattform heute Nachmittag. Ja, und während die Musik lief, haben wir uns weiter hier unterhalten. Und da ging es beim, oder wir sprechen ja über Münzen sammeln, aber auch anderes, was in diesem Umfeld, also Medaillen haben wir angesprochen, zum Beispiel mit hineinfällt. Wir haben gerade so ein bisschen in einer Pause gesprochen. Nicht alles, was vielleicht interessant, historisch interessant oder wertvoll ausschaut, ist es auch. Und ich habe schon gelernt bei diesem Thema, und da ist es eben wieder wichtig, Münzfreunde eben an der Seite zu haben, die sowas beurteilen zu können, wird also auch ganz viel, ja, wie soll ich mal sagen, Unsinn angeboten oder auch vielleicht nicht ganz, wie soll ich mal sagen,
seriös.
Ja, genau, das ist das Stichwort. Dann sprechen wir doch mal ganz kurz darüber. Also Seriosität in diesem Gebiet und natürlich auch die Befähigung überhaupt zu beurteilen, ob das, was beworben wird, was angeboten wird an der Stelle, wirklich sinnvoll ist zu erwerben oder ob es schlicht und einfach Betrug ist oder einfach minderwertig. Schwierig, für den Laien zu sehen, zu beurteilen.
Ja, wir als Münzfreunde empfehlen halt jedem, der irgendwo so ein Angebot sieht, vielleicht sich erstmal zu informieren, welche Firma steht dahinter, was wird da angeboten und dann auch zu vergleichen, was kostet es und was könnte es dann auch tatsächlich wert sein am Markt. Das kann nämlich ganz schön Unterschied sein. Und wenn ich zum Beispiel das bei einem Angebot sehe und ich lese, aha, gut, das ist der Mann, der es anbietet, ist im Verband der deutschen Münzhändler, dann kann ich sagen, ha, das ist ein seriöser Verein, die Leute wissen, was sie tun. Wenn ich aber dann sehe, ha, das ist halt irgendeiner, der macht riesig große Werbung, liefert ganz viele Prospekte, viele bunte Versprechen, und da ist mehr Papier als Münze oder Medaille dabei, dann ist vielleicht ein Hauch von Misstrauen angesagt, dass das, was man da kauft, nicht ganz so wertvoll ist, wie da suggeriert wird.
Ja. Das heißt, in diesem Fall, wenn man nicht so richtig Bescheid weiß, heißt es, frag den Fachmann.
Ja, ganz einfach.
Oder mehrere Fachmänner.
Oder mehrere Fachfrauen,
wenn man es vorher auch hatte.
Ja, das natürlich, genau, wir wollen ja offen bleiben, genau. Ja. Fachperson oder Fachpersonen.
Richtig. Ja. Es kommt natürlich auch ganz drauf an, also man muss... Nachfragen ist immer gut, ja, und auch in gewissen Art Zweifel, wenn man jetzt vergleichen will, man kann alles vergleichen. Ja, andere Frage bei Münzen ist ja auch, wie wir schon gesagt haben, gerade historische Stücke, die Erhaltung. Die Erhaltung im Internet, na, mit Photoshop weiß, glaube jeder zu bedienen. Da kann man jede schlechte Münze gut ausschauen lassen. Nächste ist gerade bei Edelmetallen natürlich, wie bekomme ich die Münze? Bezahle ich die im Voraus? Sehe ich dann überhaupt eine Münze? Wie zuverlässig ist die derjenige Firma, sag ich mal, wo ich es bestelle. Ja, und deswegen sind ja auch Messen immer noch die Messe mit Übergabe, die beste Form eigentlich vom Kauf, wenn man sich vorher informiert hat oder auch um sich erst informieren überhaupt. Ja, wie komme ich überhaupt rein in das Thema? Dafür ist das geeignet. Weil dann sehe ich so viele verschiedene Stücke, verschiedene Epochen auf einem Fleck, ja, und brauche bloß 20 Meter weit laufen, anstatt mit dem Auto reinzusitzen und 150 Kilometer Läden abzufahren. Ja. Und im Internet ist das Problem, da finde ich zwar viele Angebote, na, aber...
Ich kann das Ding nicht wirklich anschauen.
Ja, aber die Schwierigkeit ist, ich finde auch Butterbrote, die für 1.000 Euro verkauft werden. Ja. Die Frage ist, bezahle ich die 1.000 Euro von Butterbrot oder nicht? Ja. Bei Münzen gibt es noch viel mehr, weil wie Sie gesagt haben, es gibt Millionen verschiedene Stückeprägungen, auch gerade moderner. Man muss sich, und das Themengebiet zuerst mal, man kann am Anfang schon ein bisschen was von allem, was einem gefällt, kaufen, aber irgendwann muss man sich spezialisieren oder sollte man sich spezialisieren, weil sonst wird so ein Sammelsurium, wo man später den Überblick verliert. Ja, und auch die Qualität drunter leidet. Viele denken ja gerade, der Edelmetallanstieg ist die letzten 20, 30 Jahre gestiegen. Der ist gestiegen, Gold ums Dreifache, wenn man es mal so vergleicht ungefähr. Ja. Aber wenn man jetzt die historischen Stücke, die wirklich numismatischen, sag ich mal, Highlight Deutsches Reich, Kaiserreich anschaut, die haben sich deutlich besser entwickelt oder auch Römer, Kelten, ja, Griechen, wenn man die sind doch nicht alle, aber in entsprechender Haltung natürlich. Ne?
Wissen, das kann man als Sammler überhaupt noch den Überblick über alles haben oder muss man schon Schwerpunkte dann setzen? So habe ich Sie auch ein bisschen gerade verstanden, weil einfach die Bandbreite, die historische Breite oder Tiefe einfach so enorm ist, dass man gar nicht für alles die Urteilungsfähigkeit und vielleicht auch die Neigung ist zu sammeln, aufrechterhalten kann, weil es einfach schier aufgrund der Menge und der Komplexität dann einfach nicht leistbar, nicht machbar ist.
Nichts ersetzt die Jahre, wo man als Sammler tätig ist.
Ja.
Man lernt auch nach 20, nach 30, nach 40, ich bin sicher, der Heinrich lernt auch noch über 40 Jahren, jede Woche immer noch ein bisschen was Neues dazu. Ja. Das macht es aber auch so spannend. Aber wenn man jetzt anfangen will, sollte man sich halt am Anfang ein Gebiet aussuchen am besten, ja, und mal sagen und sich selber fragen, für sich selber festlegen, warum will ich das überhaupt? Also ja, das ist ja ganz, will ich es aus Altersvorsorgegründen, will ich zur Wertanlage, will ich was Schönes haben, wo beides ist, ne? Es gibt auch Stücke, die beides verbinden, aber dann brauche ich auch eine richtige Auswahl.
Also Beispiel könnte sein, es sagt, ich sammle jetzt zumindest vom deutschen Kaiser Wilhelm II. Oder sowas, genau, ist der Ära.
Oder Kaiserreich generell in Silber. Ja. Sammle ich Kursmünzen, sammle ich nur die Goldmünzen. Liegt natürlich auch am Geldbeutel. Ne? Wenn man sagt, man gibt sich ein Budget im Jahr vor, wenn ich dann mit 500 Euro anfange pro Jahr, dann braucht man nicht in den Goldmünzenbereich reingehen. Kann man vielleicht mal Silbermünzen nachdenken. Das liegt halt auch an dem, aber das ist ja das Schöne dabei, jeder kann sich das selber vorgeben, da braucht er keinen. Wenn er das schon weiß, dann kann man sich austauschen. Dann gibt es natürlich auch, es gibt für jede Preiskategorie.
Und für historische Gebiete ist es natürlich, da gibt es natürlich Fachliteratur. Da kann man sich ein Buch kaufen, wo man seine Münzen drin findet, und da kann man dann sich eine Systematik erarbeiten. Was will ich, was kann ich mir leisten, welches Stück kann ich mir leisten? Das kann man aus der Fachliteratur sich rausziehen. Und dann kriegt die Sammlung natürlich auch eine Struktur. Wenn ich weiß, in welchem Buch, es gibt einen Pfennig, einen Kreuzer, einen Heller, einen Taler, einen Halbtaler, einen Dukaten von diesem Herrscher, und ich will die alle haben, dann weiß ich, was ich mache und laufe nicht blind in der Gegend rum.
Ja, gerade kommt so die Anfrage, in welchem Bereich so, also das üblicherweise, wenn man jetzt so eine Münze anschaut, das wird auch schwer zu beantworten sein, dem liegen jetzt wahrscheinlich ganz billige und wahrscheinlich ganz teure. Also wenn wir jetzt mal so als Sammler sprich rechnen, was ist so eine Münze, also die einfachste, redet man da von einem Euro im Wert oder ist das dann schon 100 Euro und bis wo, in welchem Bereich diskutiert man da über Tausende oder mehr? Einfach mal so ganz so eine grobe Info, was so eine Münze irgendwo.
Also es gibt ganz günstige Münzen, so Weltmünzen, so alte Umlaufmünzen aus von vor 20, 30, 40 Jahren, die kann man für ein paar wenige Cent erwerben. Für
Cent?
Ja.
Oh,
okay. Ja, da geht's los.
Ja.
Man kann aber auch schon eine antike Münze schon ab 3 bis 5 Euro erwerben, weil es zum Teil Massenprodukte waren.
Also kommt
originale,
auf die
Zahl. Originale Münzen,
keine Nachprägung.
Ja. Aber um das mal auf die andere Seite zu liften, es ist vor letztes Jahr ein römischer Aureus versteigert worden, der nur 3-mal bekannt ist. Der hat umgerechnet ungefähr 5 Millionen Euro gekostet.
5 Millionen Euro?
Ja. Wow. Und die teuerste Münze, die bisher versteigert wurde, das war das 20-Dollar-Stückle von 1933. Das hat zuletzt, glaube ich, knapp 10 Millionen Euro.
10,2 Millionen Euro
gekostet.
Wow. Das darf man dann nicht verlieren. Dann
gibt's aber auch nicht mehr.
Weil das gibt's hier.
Gibt's ja nur eins.
Ja, also. Na gut, aber irgendwer wird's wahrscheinlich in der Tasche haben oder wird's irgendwo schön im Museum vielleicht aufbewahrt sein.
Privatsammlung.
Ja, aber um das natürlich zu beurteilen, habe ich jetzt, wenn ich so ein Münzchen auf dem Tisch liegen habe, jetzt ein Cent relevantes, also das nur ein Cent wert ist oder eben 10 Millionen, da bedarf es dann schon der fachlichen Befähigung.
Wichtig ist halt auch bei Münzen, es gibt, wie Heinrich hat gesagt, es gibt Fachliteratur. Ja? Viele schauen im Internet heutzutage, Google kann man machen. Ja? Dann findet man meistens für eine Münze ein Angebot von 5 Cent bis zu 5.000 Euro. Mhm. Weil jeder darf ja in Deutschland noch Gott sei Dank sein freies Preisgestaltungsrecht spielen. Das ist, dadurch gewinnt man selber keine persönlichen Informationen dann weiter. Ne? Ist es jetzt 5 Cent wert oder 5.000, wie gerade? Man braucht eben Fachliteratur oder auch dann dementsprechend Vergleiche. Ja? Das findet man nicht oder häufig nicht, wenn es jetzt keine gängige ist. Ne? Und man kann eigentlich sagen, alles, was so ab 1950 Großmünzen ist, das ist jetzt eher die Tendenz dazu, nicht selten und teuer zu sein, weil es eben millionenfach geprägt ist. Ältere Münzen, die nicht Edelmetallgehalt haben, ne? Das scheitert aber schon daran, dass die meisten eben nicht wissen, was da drin ist.
Ja, ja.
Ist es jetzt Silber, ist es Gold, es schimmert nur Gold, aber ist nur vergoldet, eigentlich ist es Messing. Ja, dazu brauche ich dann schon das entsprechende Wissen, ja, auch Geräte wie eine Münzlupe, Pinzette, eine Feinwaage, ja. Das sind alles so Sachen, wo man halt als Münzsammler eigentlich so standardmäßig
hat. Das war, was mir seit 5 Minuten schon die Frage irgendwo jetzt gerade auf der Zunge liegt, nämlich wie kann man, oder wenn Sie auf eine Messe gehen, dann auch schauen, das prüfen, ob das, was man da vor sich liegen hat, der nächste Hosenknopf von jemandem ist oder ob das wirklich eine wertvolle Münze ist. Also wahrscheinlich Sichtung mit Lupe, mit irgendwie chemischer Analyse vielleicht.
Also chemisch, wir haben also heutzutage gibt es ja natürlich Testgeräte, wir haben jetzt vom Verein, leihen wir uns auch immer eins aus, da legt man das drunter, das erkennt das Testgerät innerhalb von 5 Sekunden. Ob das echt Gold ist, echt Silber ist, Platin, Palladium oder eben nicht.
Ja.
Ja, das ist jetzt nicht so das Problem. Bei historischen Stücken wird es natürlich dann schon ein bisschen schwieriger. Ja, da reicht es nicht alleine aus und da muss man es vielleicht mal genauer angucken, mit Lupe natürlich auch. Ja, und da zählt die, eigentlich würde ich zustimmen, die Fachexpertise. Ja, allein beim normalen Anlagekrügerrand, was jeder ja etwas sagt, ist die bekannteste Anlagemünze, Goldanlagemünze der Welt. Wenn jemand mal 1000 Stück in der Hand gehabt hat, dann fällt es wahrscheinlich einfacher, wie wenn man das erste Mal eine in der Hand hätte, um zu sagen, ob das echt ist oder nicht echt ist.
Mhm. Ja, und man muss halt wissen, dass ich heute in China Krügerrand kaufen kann. Je mehr ich nehme, desto billiger werden sie.
Ja, ja.
Also ich kann die bei irgendwelchen Firmen in China für ein paar Dollar pro Stück kaufen. Die sind schön dick vergoldet und sogar das Gewicht stimmt. Die sind richtig gut gemacht.
Ja. Nur sind sie halt nicht echt.
Ja, ja. Ja, das ist natürlich genau die Fragestellung. Deswegen meine Frage, mit was geht man dann auf eine Messe? Mit Werkzeug, mit Tool, mit Lupe meine ich.
Wir bieten auf unsere Messen immer an, dass man es kostenlos testen kann. Ja. Ja, jeder Besucher kann sein Stück vorlegen. Ja, das geht normalerweise bis Größen bis zu 12 Unzen kann man testen, glaube ich, problemlos. Ja, in Münzform, was nicht geht, sind Goldketten jeglicher Art. Ne? Also Schmuck und sowas, Ringe, das geht nicht. Nur Münzen oder Medaillen, das können wir testen. Ja, das bieten wir auch kostenlos dann immer an. Das wird auch relativ gut in Anspruch genommen. Dann weiß man wenigstens schon mal, welches Material ist. Und wir hatten an der letzten Messe, glaube ich, auch eine sehr frohe Besucherin. Ja, das war eine Dame, die kam dann vorbei und hat dann gesagt, was ist denn das? Das hat der Vater immer gehabt. Der hat dann, er war Metallverarbeiter und hat dann privat über 30 Jahre gewerkelt. Hat dann immer so einen komischen Draht dabei gehabt. Sie wollte schon wegschmeißen, aber das hat sich dann, er hat daraus Grundstücke oder auch Münzen praktisch gehabt, wo er dann immer Stücke abgeschnitten hat und die Reste dort reingeworfen und hat sie im Endeffekt mehr als 6.000 Euro in so einem kleinen Plastikeimerchen gehabt. Ne? Mhm. Es ist dann durchgetestet worden und hat dann relativ viel auch an Wert noch zusammenbekommen.
Mhm. Gut, haben wir wieder was dazugelernt. Ich denke, wir sprechen gleich nach der letzten Musik ein bisschen weiter. Da habe ich so eine oder andere Frage hier noch, beziehungsweise wir haben ja auch noch ganz viel auf Ihrem Infoblättchen stehen, aber erstmal Altered Images spielen wir und der Titel heißt Disco Popstars. Dann hören wir mal die Disco Popstars an und gleich wieder sind wir zurück bei der Plattform. Ja, das ist die Plattform und nichts anderes. Noch keine Pop irgendwas, wie war der Titel gerade? Popstars, ja. Also die Plattform nach wie vor, Radio Free FM bis 17 Uhr noch. Heute mit den Münzfreunden Ulm, Neu-Ulm. Meine Studiogäste Heinrich Wickert und Jörg Frohnmüller, der zweite und erste, beziehungsweise umgekehrt, in der Reihenfolge, wie ich es gerade genannt habe, die Vorstände des Münzvereins und Münzfreundevereins Ulm, Neu-Ulm. So, dann waren wir gerade auch bei der Fragestellung, was sowas wert ist und bei der Fragestellung echt erkennen gegen unecht. So eine Frage, die noch gerade hier bei mir aufgetaucht ist, so Münzen, da gibt's ja ganz kleine. Was sind die kleinsten und die großen? Da ist ja mal in Berlin diese ganz teure, große Münze abhanden gekommen oder gestohlen worden. In welchen Größenordnungen gibt es denn eigentlich Münzen? Was sind die kleinsten Münzen? Was sind denn die größten, auch vom Gewicht her? Da gibt es ja bestimmt auch ganz unterschiedliche Objekte.
Ja, zurzeit wird natürlich von auch so, ich sag mal, sagen wir mal, mit dubiosen Versandhändlern geworben mit den kleinsten Münzen der Welt. Das sind dann 1/500 Unzen. Das ist Blattgold, eingeschweißt in viel Plastik, weil das nur 0,06 Gramm Gold enthält, so eine Münze. Das ist natürlich wie ein Stückchen Papier. Wenn man das in die Hand nimmt, zerreibt man das. Mhm. Das kann man nur in Plastik eingeschweißt überhaupt den Leuten anbieten. Ja. Das ist natürlich Unsinn.
Das ist keine Münze, aber auch.
Es ist so Pseudoprägung mit Münzen, mit Nominal drauf. Aber eine tatsächliche kleine Münze. Es gibt 96 Statere von den Griechen. Mhm. Die wiegen 0,07 Gramm. Und das sind echte Münzen. Mhm. Die hat man angeblich damals im Mund getragen, weil man sie so leicht verloren hat. Im Lederbeutel wären sie sogar schon fast durchgefallen.
Ja. Also man muss aufpassen, also wenn sie nicht weggepustet hat und im Prinzip...
Die sind klein und kugelförmig, ja. Die bläst nicht weg.
Es gibt nicht nur Münzen, die also gepresst platt sind und dann eben
die sind
eine Scheibe, sondern es gibt auch...
sind ganz kleine, leicht kugelförmige, die vorne und hinten abgeflachte durch die Prägung Münzen.
Also früher war es ja auch, viele vergleichen ja Münzen mit den heutigen modernen Münzen. Ne? Früher war das natürlich ganz anders. Ne? Man hat ja nicht so fein ausgeprägt. Mittelalter wurde ja auch, weil Silber meistens Umlauf, Zahlungsmittel auch war. Gold und Silber waren reine Zahlungsmittel, die man auch bekommen hat für die Arbeit oder für alles. Münzen gab es ja, es gab nichts anderes. Dann wurden die halt teilweise auch angeschnitten, abgeschnitten, gezwickt, gezwackt, geteilt und dementsprechend auch weiter aufgetrennt. Und noch früher davor waren Münzen eben auch meistens kugelrundförmig, so eine richtig optimale Prägung wie heute ein 2-Euro-Stück, gibt's eigentlich, die sind in den Museen heutzutage, die kann man nicht mehr kaufen, wenn überhaupt. Und die modernen Münzen natürlich, da sprechen wir natürlich über andere Größen. Das andere sind die eher so, also Kugelmünzen. Es gibt sehr viele Kuriositäten, auch in der Größe, wie Sie sagen, das war die Tonnenmünze, wo in Berlin gestohlen worden ist, eine Tonne Gold.
Ja, 100 Kilo.
Eine 100 Kilo, eine Tonne gibt es aber auch, 1000 Kilo, in Kanada, wenn ich mich nicht täusche.
Ja, haben sie auch gemacht.
Genau, die ist nicht gestohlen bisher, nicht, dass wir was Falsches erzählen. Aber es gibt halt für einen Standardsammler, sag ich mal, der zu Hause Anleger oder Sammler, der geht in den Bereich von 1,5 Gramm bis 31,1 Gramm in Edelmetallen, ob Silber oder Gold. Silber kann man natürlich bis zu Kilos auch hochgehen. Es gibt auch größere Stückelungen, 2 Kilos, aber dann ist meistens Ende.
Mhm. Und wie ist das? Ich meine, ist da jetzt auch irgendwie was drin, was rosten kann? Oder wie ist es in Bezug auf den Erhalt? Wir haben ja vorher gesagt, da gibt es Münzen, die schon 2600 und, Jahre und älter sind. Müssen dann Münzen auch in einer bestimmten Form gelagert werden, um letztendlich Bestand zu haben? Nicht, dass die irgendwann mal in Rost sich auflösen und irgendwie chemisch zersetzen, Oberfläche irgendwie korrodiert oder irgendwas. Wie ist das mit dem Erhalt?
Es ist natürlich sehr unterschiedlich. Das hängt auch ganz stark vom Material ab. Gold können Sie in Misthaufen eingraben und den können Sie nach 500 Jahren rausholen und da passiert gar nichts.
Darum ist es auch Gold?
Ja. Andere Metalle, Silber, wenn Sie das nur nebendran legen, ist es nach 3 Tagen schwarz, wegen dem Schwefel.
Ja.
Also die Lagerung spielt natürlich eine ganz große Rolle und das Material. Eine Bronzemünze, die auf dem Acker liegt und der Bauer fährt einmal drüber und düngt, dann ist sie nach 2 Jahren weg.
Mhm.
Das zerfrisst. Also man sieht, man kann das nicht pauschalisieren. Aber sagen wir mal, eine trockene gleichmäßige Temperatur ist natürlich für die Dauer der Münze und dem gleichbleibenden Zustand der Münze wichtig.
Ja, und für moderne Münzen ist es auch wieder eine Zweckfrage, was man dann machen will. Wenn wir wirklich eine Sammlung haben, muss man natürlich auch etwas Geld in die Zwecke, in die eigene und richtige Aufbewahrung stecken.
Ja, ja.
Also das heißt, dann gab es auch Silbermünzen, gibt es verschiedene Systeme, dann kann man sehr viel Gutes bewirken und praktisch mehr oder weniger konservieren erhalten. Aber das lohnt sich natürlich für eine reine Anlagemünze, die ich dann sowieso vorhabe, in 10 Jahren zu verkaufen, das nicht. Ja, aber für eine Sammlermünze, egal in welcher Epoche, sollte man das schon tun. Ja.
Da muss ich halt Temperatur und Licht wahrscheinlich.
Ja, ist alles, also bevor die Temperatur ist, Umgebung, Trockenheit und dann die Aufbewahrung an sich, ja, dann auch wichtig. Und natürlich, dass ich nicht lose in einen Schuhkarton reinwerfe, ja, und sie aneinander reiben, weil jeder Schaden an einer richtig wertvollen Münze macht es dann natürlich auch zunichte. Ja.
Kellerfeuchtigkeit ist nicht besonders hilfreich.
Also kurz um das, was ich vorhin meinte, man muss schon auch eben entsprechende Voraussetzungen für eine Lagerung haben und entsprechend Raum bereitstellen. Man kann sie nicht nur alles, wir stopfen sie mal in Schuhkarton und stellen sie in den feuchten Keller runter. Nein, das nicht. Sonst ist die Freude und auch der Wert sehr, sehr schnell verloren bei diesen Münzen. Ein Punkt, den wir noch kurz ansprechen wollten, Sie haben ja auch zum Beispiel Medaillen, also wie es zum Beispiel jetzt Medaillen, die von irgendwelchen Sportvereinen oder irgendwas vergeben, eine Olympiade irgendwie, sowas dann auch ein begehrtes Sammlerstück oder wie ist dann sowas?
Man kann natürlich auch die Olympischen Spiele sammeln. Man muss sich natürlich klar werden, welchen Zweck diese Olympischen Ausgaben haben.
Ja.
Damit werden die Olympischen Spiele finanziert.
Mhm.
Wenn also jetzt die nächsten Olympischen Spiele in Paris stattfinden, dann kann man natürlich französische Olympiamünzen kaufen. Mhm. Und damit finanziert man das Stadion, das wie auch immer, und die Sportvereine, die Funktionäre, die werden alle damit mitfinanziert. Also muss man sich klar machen, dass der Preis, der jetzt bei der Ausgabe verlangt wird von den französischen Gedenkmünze von den Olympischen Spielen, hinterher wahrscheinlich nicht mehr realisierbar ist.
Mhm.
Weil das Stadion zahlt im Sekundärmarkt keiner mehr mit.
Mhm. Oh ja. Ja. Und sammeln Sie selber jetzt auch sowas oder ist es bei Ihnen wirklich dann Münzen oder wie ist also?
Das sind nur Münzen. Ne?
Nur Münzen.
Man muss es auch so sehen. Vieles gibt ja auch bei Anlegern ist die Entscheidung immer, nehme ich dann kostengünstige Barren, ne, oder Münzen, aber dann habe ich ja später beim Verkauf einen kompletten Verkaufsmarkt weniger.
Aha.
Ja, weil einen Barren kauft mir keiner mehr. Das ist nur zum Schmelz und die Bank. Mhm. Münzen können entwickeln, aber da muss die Auswahl halt dementsprechend sein und in Zukunft kann keiner schauen. Ne? Das ist immer das Problem dabei. Mhm. Bei Medaillen ist die Chance geringer, dass ich dann später noch einen Abnehmer finde, weil einfach der Markt wahrscheinlich geringer ist, insgesamt betrachtet.
Mhm.
Ja, und bei Münzen muss man eben schauen, was es ist. Ja, klassische Anlage und klassische Numismatik, ja, die verschiedenen Bereiche.
Numismatik, war der Begriff?
Numismatik.
Den habe ich auch auf der Webseite ein paar Mal gelesen, der Begriff, den müssen wir vielleicht den Hörern kurz erklären.
Numismatik ist einfach die Kenntnis von Münzen.
Okay, gut, das ist die Münzenfachkunde sozusagen.
Genau.
Verstehe, ja. Aha, gut. Wir haben jetzt noch ungefähr 1,5 Minuten. Ist Ihnen noch was wichtig, was Sie noch gerne irgendwo transportieren möchten für die Hörer?
Wir würden uns freuen, wenn wir natürlich ein paar Hörer als neue Mitglieder begrüßen dürfen. Wie gesagt, noch mal kurz erwähnt, bei uns gibt es einen geringen Jahresbeitrag von 60 Euro im Jahr nur. Es gibt keine Arbeitseinsätze, keine Pflichttermine, keine Präsenzveranstaltungen, wo man teilnehmen muss. Man kriegt dafür auch noch ein kleines Abonnement einer Münzzeitschrift, das Numismatische Nachrichtenblatt, das im Preis schon enthalten ist, das eigentlich in Einzelbezug inzwischen auch 55 Euro kostet. Und wir haben immer ein schönes Grillfest noch im Jahr und natürlich unsere 2 Messen, wo für Vereinsmitglieder auch noch vorteilig.
Wenn jetzt jemand mit einer Münze zu Hause sitzt und sagt, die würde ich gerne mal anschauen lassen, ohne dass er Mitglied wird, der kann bei Ihnen auch mal dann vorbeikommen und einfach mal mit Ihnen sich austauschen und dann einfach mal auch beraten lassen oder vielleicht sagen lassen, ob er da jetzt ein Schmuckstück, wirkliches Goldwertstück hat oder ob er da einen wertlosen Mist irgendwo vielleicht geerbt oder geschenkt bekommen hat oder erworben hat, der nichts wert ist.
Da kann man sich gerne online melden, eine E-Mail schreiben oder dann einfach am besten auch auf unsere Messebesuche vorbeikommen. Es kommt halt immer darauf an, ob es ein Stück ist oder ein Album.
Ja, ja, ja.
Dann sollte man sich am besten, wenn es mehr ist, vorher melden einfach. Aber ansonsten ist es natürlich auch kein Problem. Oder ein Münzfachgeschäft gehen. Und
Sie tagen im Montag, haben Sie, glaube ich, gesagt?
Jeden ersten Montag im Monat in der Gaststätte Gutholz in Offenhausen. Um 19 Uhr sind wir anzunehmen.
Dann sind wir gespannt, ob Sie beim nächsten Mal dann auch tatsächlich von den Hörern jetzt jemanden irgendwie noch mit zu Besuche bekommen oder wie es ausschaut. Sie sehen selber auf die Uhr. Wir sind durch. Das war das Thema Münzfreude, Freunde Ulm Neu-Ulm heute in der Plattform. Mein Name ist Michael Trost und Ihr Name nochmal, Sie waren die Gäste und Sie sind, mal kurz nur den Namen sagen.
Jörg Frohnuller, der erste Vorsitzende
Heinrich Wickert, zweiter Vorsitzender.
Das war's. Vielen Dank. Wir sagen tschüss, macht's gut und bis bald.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de.